Fokus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von der Emil Frey Schlieren. Jetzt mit dem neuesten Elektro-Toyota-Personenwagen und Nutzfahrzeug.
Roger gegen Markus, an diesem Montag haben wir drei Themen. Medienkrise und was man dagegen machen muss. Dann die 10-Millionen-Initiative steht da. Was ist denn los, dass man immer über die Fachkräfte redet? Und drittens natürlich der Iran-Krieg und der China-Besuch. Wo stehen wir jetzt? Also, die Medienkrise wird immer grösser. Das beschreibe ich heute in einem grossen Artikel in der NZZ. Ich mache neben einer Analyse auch konkrete Vorschläge, was passieren muss, damit wichtige Teile unserer Medienlandschaft nicht verschwinden. Medien, die für unsere Demokratie unerlässlich sind. Es ist eine Art ein Weckruf, bevor ein Kipppunkt erreicht wird, wo dann sehr vieles kaputt geht, wo man nicht mehr dann kann, wieder gut machen. Du hast das heute gelesen, Markus. Was hast du gefunden?
Ich finde es gut, weil erstens, du bist recht empirisch, oder? Du hast die Lage sehr empirisch darstellen. Also ich finde, das muss man unbedingt mal schon einfach lesen, damit man mal Zahlen hat, oder? 80% von der ganzen Inserateinnahmen weggebrochen seit, weißt du, gesagt, 2000 oder so. Also unglaublich. Und das gilt jetzt für alle Medien. Das ist eigentlich wahnsinnig und zeigt uns das Problem. Und das finde ich sehr gut. Also der ganze empirische Teil finde ich gut. Bei den Vorschlägen, da können wir jetzt noch darüber reden, da bin ich teilweise unterschiedlicher Meinung. Aber grundsätzlich, was ich sicher nicht in Frage stellen, oder? Es ist eine Krise. Die Medien sind in einer unglaublich schwierigen wirtschaftlichen Situation. Aber eben nicht nur wirtschaftlich, sondern man kann auch sagen kulturell. Also das nämlich unser Publikum eben auch nicht richtig schätzt, was wir machen. Das ist ja eigentlich die Erfahrung, du erwähnst mich ja auch im Artikel, das ist wirklich wahr, oder? Die Leute sind auch nicht bereit, im Digitalen zu zahlen. Also da muss man sich auch fragen, was ist los? Man kann schon immer sagen, es ist wichtig für die Demokratie, aber die Leute sehen es nicht so.
Also eben, das sind Situationen, die wir alle erleben, vor allem die Medien, die nur einen Einkommensstrom haben. Wenn ich sage, nämlich nur Werbung, eben, weil wenn die Werbung wegbricht und man nicht zum Beispiel Abo-Einnahmen hat oder Pay-Einnahmen bei einem Online-Medium, dann geht es einfach mittlerweile nicht mehr. Also was kann man dagegen machen? Man muss einen Paradigmawechsel machen, sage ich. Man muss umdenken, muss überlegen, wie kann man die Medien retten, die wichtig sind für unsere Demokratie, vor allem im lokalen und regionalen Raum, vor allem Medien, die Service Public Leistungen erbringen. Das ist ein Begriff, der SRG eigentlich für sich beachtet hat. Machen wir auch 150 Sendungen, habe ich zum Beispiel gemacht während Corona. Wir machen diese Sendung, machen lange Wortsendungen, etc., werden aber nicht unterstützt. Im Gegensatz zu der SRG oder die Radios in den Berggebieten oder Zeitungen, wo Verteilkosten zum Teil übernommen werden. Wir haben nichts. Muss etwas passieren. Mehrere Vorschläge, die ich da mache. Einerseits die lokalen Behörden, die dann so vieles unterstützen, wie in Zürich zum Beispiel auch Kino, Arthouse-Kino werden unterstützt, Tanzveranstaltungen, Kultur ganz gross. Medien sind draussen. Bis jetzt hat das funktioniert. Jetzt funktioniert es nicht. Und wenn man will, dass eben Service Public Leistungen, dass man über Politik redet, dass man lange Wortsendungen macht, dass man von Wahlen und Abstimmungen informiert, dann brauchen wir eine Unterstützung, wenn die Werbung einfach weg ist.
Ja, das würde ich nicht bestreiten, aber wie zwei Punkte, wo ich halt das Problem habe, oder? Wenn es um staatliche Subventionen geht, und da reden wir jetzt bei der SRG vor allem darüber, und du willst ja das eigentlich ausweiten, wir haben auch einen Volksentscheid, der eigentlich gegen das ist, aber da kann man korrigieren, klar, aber ich bin eigentlich absolut skeptisch, was staatliche Subventionen betrifft, weil es ist einfach so, am Schluss haben Politiker zu viel Einfluss auf Medien, man kann unglaublich viele Modelle diskutieren, die das sichern soll, aber sind wir ehrlich, es ist immer so, wer zahlt, befiehlt. Und wenn du jetzt zum Beispiel die rot-grüne Stadt Zürich anschaust, angenommen, du kämpfst Subventionen eben von der Stadt Zürich, ich kann dir einfach garantieren, Roger, du wärst nicht mehr auf diese Art frei. Du wärst im Kopf nicht mehr frei, du wärst vielleicht sogar nicht mehr frei, wie es irgendeiner würde darauf einweisen, du, das ist jetzt ein bisschen kritisches Interview gewesen. Ich bin extrem gegen staatliche Subventionen als Journalist. Ich glaube, das ist die wichtigste Aufgabe von uns Journalisten ist, kritisch sie gegenüber den Regierungen, gegenüber den Behörden, gegenüber den Politikern. Und das können wir nicht mehr, wenn wir bezahlt werden.
Also, da bin ich anderer Meinung. Man muss das natürlich klar festhalten, die Unabhängigkeit. Eben, es sollten eben so Mainstream-Medien, das ist ein Schimpfbegriff geworden in letzter Zeit, die Informationen vermitteln, die Informationen geben, die sollten eben auch unterstützt werden von Mäzenen. Das ist ein zweiter Bereich. Bis jetzt sind das eben die linken Mäzenen, die linke Medien unterstützen, die rechten können rechte Medien unterstützen. Aber die, die Informationen verbreiten, wie wir, alle Meinungen zu Wort kommen, wie wir jetzt zum Beispiel, auch in dieser Sendung, die kommen nichts über. Und das müsste passieren. Eine andere Möglichkeit über Stiftungen. Wir haben in der Schweiz 13'000 Stiftungen, die haben unglaublich viel Geld. 140 Milliarden sind dort. Die tun meistens Sachen unterstützen, die der Staat nicht unterstützen will oder Sachen, die im Markt nicht funktionieren. Die Medien haben dort eben nicht dazugehört. Und dort muss etwas passieren. Und ich glaube, Markus, es muss einfach kommen. Du bist ja von deinen Sponsoren unterstützt. Kann man auch sagen, es ist eine gewisse Abhängigkeit. Im Kanton Freiburg werden die regionalen Medien unterstützt, überhaupt in der Westschweiz. Also es ist ganz klar, man muss einfach sich nochmal neu das Ganze überlegen, weil wenn es so weitergeht, geht das Loch ab.
Also gut, da sind wir uns einig. Man muss das Geschäftsmodell neu überlegen und ich finde den zweiten Vorschlag wegen der Stiftungen finde ich viel besser, viel interessanter. Heute ist ja der Fall so, und das kenne ich mir eben sehr gut aus, auch wegen dem Nebelspalter, wie wir das ja auch geprüft haben. Stiftungen sind steuerbefreit und das ist ein Grund, warum sie dann dürfen im Stiftungszweck nichts Politisches haben. Und wenn du halt ein Medium bist, das Information vermittelt, spielt gar keine Rolle, von welcher Seite, links, rechts oder in der Mitte. Du bist immer irgendwo politisch natürlich auch involviert, ist ja klar. Und das ist ein Grund, warum Stiftungen enorm Mühe haben, Medien zu unterstützen. Das ist nicht möglich. Da wäre ich zum Beispiel absolut einverstanden, dass man darüber redet, kann man nicht den Stiftungszweck viel flexibler handhaben. Vor allem, weil ja zum Beispiel alle NGOs immer noch davon befreit sind von den Steuern, wie sie als gemeinnützig gelten. Dabei ist Greenpeace und WWF sind politische Organisationen. Also jetzt ist auch eine Ungleichbehandlung, wo eindeutig die Medien benachteiligen. Und noch eines, ich habe nichts dagegen, wenn Stiftungen oder Mäzen uns unterstützen. Und zwar, du hast völlig recht, ich meine, wenn ich einen Investor habe, der bei mir investiert hat und er hat eine Firma, da bin ich auch befangen. Aber die Chance, dass ich über die Firma schreibe, ist extrem klein, während beim Staat ist es eben anders. Und das ist der Punkt, warum man sich viel lieber hat, wenn die private Wirtschaft das macht. Stiftungen, eben, da könnte man das Gesetz ändern, das finde ich gut. Das sieht man ja in Amerika. In Amerika läuft das im grossen Stil. Aber, da können wir vielleicht nachher darüber diskutieren, das Geld ist eben nicht das einzige Problem.
Genau, also ich glaube, es muss jetzt einfach etwas passieren. Die Diskussion wird lanciert und ist lanciert worden. Und ich habe jetzt auch schon Rückmeldungen bekommen. Offenbar ist da ein Wunderpunkt. Und bevor eben etwas Schlimmes passiert, wollen wir schauen, ob man da noch den Hebel umrühren kann. Reden wir über den 14. Juni, die 10 Millionen Initiative. Die Diskussion geht ja fast ausschließlich um Fachkräfte, die wir aus dem Ausland brauchen. Alle sagen, ja, die brauchen wir, sogar befürworten. Es müssen einfach die Richtigen kommen. Ich finde, das ist verlogen. Man blendet etwas völlig aus, nämlich bei uns geht es nicht allein um Fachkräfte, nicht einmal in erster Linie, sondern um die wenigsten attraktiven Jobs bei uns. In den Grossmetzgereien, in der Abfallentsorgung, beim Putzpersonal, Kübelmann, Pflücker auf den Feldern. Schweizer machen das nicht mehr oder kaum nicht mehr. Und das machen fast nur Ausländer. Die haben wenig Ausbildung, tiefe Löhne, dreckige Hände. Die brauchen wir in Zukunft. Und wenn wir mal ein Kontingenzsystem müssten machen, nach Annahme von dieser Initiative, dann hätten die keine Chance zum Kommen, weil die Firmen wollen natürlich nur noch Fachkräfte kommen und dann können sie kippen in unserer Gesellschaft. Wie findest denn du das, dass man über das nicht redet?
Also erstens mal redet man schon darüber und zweitens finde ich, vielleicht ist der Begriff Fachkraft ist ein Blödsinn. Es ist einfach Mangelberufe, oder? Mangelberufe. Und da gibt es Mangelberufe sowohl oben, also bei der höheren Ausbildung, Informatiker, Ingenieuren und so weiter, Ärzte. Aber es gibt auch Mangelberufe in der Gastronomie oder zum Beispiel Landarbeiter und so weiter. Da bin ich einverstanden, das muss man adressieren. Aber der Punkt ist doch der, seit 25 Jahren fast, haben wir die Personenfreizügigkeit und seither wird gesagt, wir haben zu wenig Fachkräfte. Ich meine, wenn eine Methode 25 Jahre in Kraft ist und offensichtlich das Problem nicht löst, wir haben immer noch ein Problem mit Fachkräften, wie uns die Pharmaindustrie vor allem versichert, dann ist etwas faul, dann ist das System nicht gut. Und ich sage es noch einmal, wir brauchen ein intelligentes System. Kanada wäre ein gutes Vorbild. Wir brauchen ein Modell, wo wir wieder auslesen können, welche Leute das wir brauchen. Weil wir haben das schon bei den Drittstaaten. Bei den Drittstaaten müsste man viel grosszügiger sein. Ich will Hongkong-Chinesen, ich will Vietnamesen, ich will Israelis. Ich brauche nicht Millionen von Leuten, die wir gar nicht können brauchen.
Also, eben, wir brauchen eben auch Leute, die dir nicht passen, die eben die Arbeit machen, die wir nicht mehr machen wollen.
Nein, das habe ich nicht
gestern
gesagt.
In der Studie, ist eine Studie in der NZZ am Sonntag gekommen, und die war noch ganz interessant gewesen. Die hat gezeigt, die Schweizer gehen vor allem in Jobs beim Staat. Mhm. Weil dort weniger Konkurrenz von Ausländern, mehr Sicherheit etc. Und Ausländer gehen in die Privatwirtschaft. Mhm. Also, das heisst, das findet sogar noch extremer statt. Nicht nur, dass die unteren Jobs, eben die Drecksarbeit, Leute von der Schweizer nicht machen. Die Schweizer gehen in sichere Staatsjobs rein. Mhm. Und wenn sich das nicht umkehren lässt, und das lässt sich nicht umkehren, dann braucht es einfach die Leute, die Drecksarbeit machen.
Nein. Also, erstens würde ich also wirklich das zurückweisen. Ich habe nicht gesagt, dass die Berufe, die zum Beispiel einfache Berufe sind, dass man die nicht haben soll. Im Gegenteil, ich bin absolut dafür, dass Gastronomie oder Spitäler oder auch die Landwirtschaft die Kräfte bekommt, die sie brauchen. Das ist falsch.
Aber die,
das
ist falsch, Roger. Lernen,
und ich habe nichts gegen die Leute, die Kübel lernen. Die machen eine super Arbeit, eine gute Arbeit. Da habe ich gar nichts dagegen. Und für, natürlich, wir brauchen, aber es geht nur immer ums Ausmaß. Wir brauchen nicht 1 Million mehr Leute, um jedes Jahr vielleicht 20'000 Stellen zu besetzen. Das ist das Problem. Das methodische Problem ist zu diskutieren und nicht, ob man jetzt, ich will Fachkräfte oder ich will einfache Leute, das ist nicht der Punkt. Aber das Zweite, was ich nachher erwähnen wollte, du erwähnst eigentlich genau eines der Hauptprobleme. Personenfreizügigkeit verführt Privatwirtschaft gar nicht zu schauen auf dem heimischen Markt. Das ist das Erste. Sie holen sofort einfach jemanden aus dem Ausland. Das ist das Erste. Wir tun eigentlich unsere eigenen Leute vernachlässigen. Und vor allem, und das ist viel schlimmer, was du genau sagst, mehr Schweizer werden immer bequemer und fühler. Wir gehen lieber zum Staat arbeiten mit einem höheren Lohn als der Privatwirtschaft heute. Und zweitens mit viel mehr Sicherheiten und so weiter. Und das sind alles gut ausgebildete Leute, Akademiker, bevölkern heute die Verwaltung. Und das ist für uns als Land, wo Innovation wichtig ist, wo wir Start-ups brauchen, wo wir Unternehmen brauchen. Eine Katastrophe. Wir werden zu einer Helotengesellschaft, wo die Heloten sind die Ausländer, ob sie jetzt Manager sind und Ingenieur oder eben die den Kübel lehren. Und wir Schweizer gehen schön in den Staat, wo es ganz gemütlich ist. Hey, ich kann dir sagen, langfristig ist das ein Modell, das uns kaputt macht.
Also, aber das Modell, das läuft und das wird durch eine 10-Millionen-Initiative nicht irgendwie gekippt, sondern wahrscheinlich perpetuiert. Diskussion würde ich jetzt gerne sehen, dass sie eben auch noch diesen Aspekt würde mehr beinhalten als bisher. Reden wir über unser drittes Thema. Donald Trump letzte Woche in China. Der Krieg von Iran ist blockiert. Neue Warnungen von ihm. The clock is ticking. Und wenn nicht bald etwas passiert, dann gibt es nichts mehr in Iran, wo gerade ist. Dann wird alles zusammengetatscht. Ist natürlich wenig glaubwürdig, weil ich das immer wieder gesagt habe. Die Straße von Hormuz ist weiter zu. Wird das offenbar auch bleiben? Die einzige, es gibt zwei Möglichkeiten, wie es aufgehen könnte. Entweder mit Verhandlungen, die scheinen überhaupt nicht zu funktionieren, weil die Positionen sind so extrem auseinander. Oder dann mit Bodentruppen, dass die Amerikaner gehen und dort die Straße von Hormuz befreien. Und da glaubt eigentlich niemand dran. Morgen offenbar ein grosses Meeting von Donald Trump im Oval Office mit seinen Leuten. Und dort wird genau über das diskutiert. Ich glaube nicht, dass er den Mumm hat. Und dass sie ihm sagen werden, das wäre auch erfolgreich.
Das kann sein, das weiss ich auch nicht. Aber vielleicht die dritte Option hast du noch vergessen. Die dritte Option ist einfach, und das ist jetzt immer noch im Gang, und ich habe es schon ein paar Mal gesagt, die Blockade von der iranischen Häfen ist immer noch in Kraft. Und das ist das Entscheidende, das ist das Wichtige. Das Regime geht wirtschaftlich kaputt. Das ist eine Frage von der Zeit. Aber zu deinen anderen zwei Optionen, ich glaube, es könnte durchaus sein, dass er eben gleich noch mit den Bodentruppen kommt. Die Israelis sagen ja, bräuchte etwa 3 Wochen, um die ganze Straße von Hormuz, es geht ja vor allem um die Küste, die jetzt zu besetzen und nachher wieder sicher zu machen. Und ich habe einfach das Gefühl, die Israelis, die werden jetzt relativ lang immer wieder auf das drücken. Man weiss nicht so recht, was die Saudis wollen.
Aber die Israelis wollen keine Bodentruppen schicken.
Nein, die Amerikaner schicken die. Und ich bin einfach überzeugt, dass der Trump vielleicht, ich hoffe es, dass er endlich Bodentruppen schickt. Aber ich weiss es auch nicht.
Gut, er hat gesagt, 4 bis maximal 6 Wochen. Wo denn das nicht passiert ist, hat er gesagt, im Vergleich zum Vietnamkrieg ist es kürzer. Eben, das sind die Endless Wars, die man nicht mehr hat wollen haben, die er versprochen hat, dass es sie nicht mehr gibt. Endless War, wo dann mit Niederlagen noch endet, Vietnam, Afghanistan und sogar Irak. Also, der Donald Trump, der weiss im Prinzip nicht weiter. Letzte Woche, wo man gefragt hat, wie steht es denn eigentlich darum, dass die Amerikaner höhere Preise zahlen müssen? Benzinpreise 40% höher, Inflation bei 3,8%, Konsumentenstimmung auf dem absoluten Tiefpunkt. Seine Antwort: I don't think about Americans' financial situation. Not even a little bit. Er hat gesagt, mir geht es nur um Atombomben, alles andere interessiert uns nicht. Und wir dann irgendwie nachgefragt, hat er gesagt, that's a perfect statement, I'd make it again.
Ja, das finde ich gut. Das ist sehr mutig. Das ist nämlich unpopulär, was er da sagt. Und man tut ihm ja immer unterstellen, dass er immer das sagt, was die Leute hören wollen. Und das macht er jetzt hier nicht. Und ich finde, noch einmal, er hat recht, wenn er sagt, das Atomprogramm ist das Hauptproblem, das wir haben im Iran, und das müssen wir weghaben. Und ich hoffe, dass er dabei bleibt. Ich kann es auch nicht garantieren. Ich weiss es auch nicht. Die ADHS-Aussenpolitik, die er ab und zu führt, die geht mir auch auf die Nerven. Ich hätte auch gern, er würde ein bisschen weniger reden und mehr tun. Aber grundsätzlich, ich sage es immer wieder, solange die Blockade noch da ist, bin ich immer noch guten Sinnes. Und das Zweite ist, ich hoffe, dass die Israelis den Einfluss, den sie können, geltend machen in Washington, wirklich können nutzen und dass sie ihn dazu bringen, dass er den Krieg fortführt. Weil es wäre vor allem, muss man jetzt mal deutlich sagen, es wäre natürlich für den ganzen Nahen Osten eine unglaubliche Tragödie, wenn das iranische Regime würde überleben.
Ja, genau. Und so sieht es natürlich aus, weil dort ein tyrannisches Regime herrscht, wo die eigene Bevölkerung unwichtig ist, kämpfen die ums Überleben und werden bis zum Äußersten gehen. Und in Sachen Kontrolle in Hormuz sind sie im Driver sein. Aber es geht sogar noch weiter. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Sie haben jetzt gesagt, jetzt wollen wir nicht nur irgendwie die Schifffahrt kontrollieren, sondern auch die Internetkabel unter der Straße von Hormuz, die ganz wichtig sind. Die können nur dort bleiben, wenn gezahlt wird, wenn auch dort gezahlt wird. Und also das heisst, die haben eher eine härtere Haltung. Und ganz klar, der Donald Trump muss zu mehreren Empfängern die gleiche Botschaft schicken, hat der Iraner gesagt, I don't care about America, aber er muss auch denken, was die Amerikaner denken. Und als Milliardär ist er natürlich in einer ganz anderen Lebenssituation, hat gesagt, ich habe keine Empathie für die Leute. Als er antreten ist in die Politik, hat er gesagt, the forgotten man will not be forgotten anymore, die Ärmsten werden nicht mehr vergessen, das Gegenteil ist passiert, hat nur Steuererleichterungen gegeben für Milliardär, seine Freunde. Und der James Carville hat etwas Interessantes gesagt, das ist mal der demokratisch Berater von Obama gewesen. Als er das gesagt hat, der Trump, oh, das kümmert ihn überhaupt nicht, wie es den Amerikanern geht, hat er eine Grundregel verletzt, nämlich do not confirm an existing suspicion. Bestätige nie das, was du immer vermutet hast. Also, das wäre wie bei dir, wenn du so sagst, ich bin doch bei der SVP, würde alle sagen, haben wir doch schon lange gewusst.
Wäre natürlich eine Erleichterung für mein schlechtes Gewissen. Nein, der Punkt ist doch der. Und deshalb sage ich es nicht. Ich meine, es ist eine unpopuläre Ansicht, die er jetzt äußert. Das zeigt einfach, dass er der Meinung ist, der forgotten man, der hat mehr davon, wenn man Iran ausschaltet. Und da bin ich auch überzeugt. Ich finde, langfristig ist es nicht möglich, mit dem Iran ein Arrangement zu bringen, das Regime muss weg und das ist auch im Interesse des normalen Amerikaner. Der normale Amerikaner sieht das jetzt vielleicht zur Zeit nicht ein, vor allem der Tucker Carlson sieht es nicht ein, der ja kein Freund ist von dir. Ich finde, die Linie Tucker Carlson, die muss man nicht ernst nehmen in Amerika und ich bin ziemlich überzeugt, dass ein grosser Teil der Amerikaner, sobald der Krieg würde gut rauskommen, wieder auf dem Boot sind von Donald Trump. Und ich finde es gut, wenn zur Zeit er die Nerven behaltet. Ich bin aber nicht sicher, ob er die Nerven behaltet, ob er das aushaltet, dass eben viele Amerikaner, die ihn gewählt haben, jetzt nicht so zufrieden sind. Zur Zeit sieht es gut aus, aber es kann sein, dass sich das bald ändert.
Also zur Zeit sieht es hervorragend aus für ihn. Noch etwa 30% Zustimmung, wenn man ihn fragt, in Sachen Wirtschaft. Nein, es ist katastrophal für ihn. Und jetzt haben wir ja noch erlebt, seinen Besuch in China. Und dort hat er sich in Staub geworfen vor dem Ski. Ist dort gekommen und hat ihn gelobt, der grosse Führer etc. Er lobt ja alle die grossen autoritären Führer, die Diktatoren von Putin über den Orban, jetzt auch noch der Xi Jinping. Und was jetzt ganz schlimm ist, hat er noch gesagt in Sachen Taiwan, weil der Xi Jinping hat gesagt, wenn Amerika etwas macht in Sachen Taiwan, wo es nicht passt, dann könnte es kritisch werden. Hat er gesagt, okay, gut, also jetzt haben wir etwas, wo wir dealen damit, weil er sollte ja den Taiwanesen 14 Milliarden viel Waffen geschicken, also Waffen im Wert von 14 Milliarden. Und er sagt, Bargaining Chip, oder? Jetzt können wir das plötzlich reinrühren. Verratet also nach der Ukraine, nach den Alliierten in Europa, jetzt dann auch noch Taiwanesen.
Ja, ein bisschen stopp. Also bis jetzt ist noch nichts passiert und die Rhetorik, das wissen wir beim Donald Trump, das muss immer mit cum grano salis nehmen, was genau heisst, er hat bei Taiwan nicht nachgegeben. Gleichzeitig hat der Chinesen dazu gebracht, dass sie bei der Strasse von Hormuz bei der Öffnung mitmachen wollen. Ob das stimmt, ist eine andere Frage. Gleichzeitig hat er auch gesagt, er hat die Chinesen dazu gebracht, dass sie das iranische Atomprogramm ablehnen. Das ist auch etwas Gutes. Ich finde nicht schlecht, wenn er Beziehungen zu China probiert zu normalisieren. Der Xi hat offensichtlich das gleiche Interesse, weil der Xi, ich habe es letztes Mal auch schon gesagt, Chinesen sind genauso in einer, sind eigentlich wirtschaftlich in einer schwieriger Situation als die Amerikaner, weil sie einen grossen Teil von ihrem Öl aus dem Nahen Osten beziehen. Das ist ein Riesenproblem für sie. Die Wirtschaft ist nicht gut zu wegen in China. Und weil das keine Demokratie ist, ist das viel gefährlicher für den Xi als für den Donald Trump, der höchstens Zwischenwahlen verliert, wo er wahrscheinlich sowieso verloren hat. Also von dem her muss ich sagen, den Gipfel finde ich insofern positiv, weil überall auf beiden Seiten eigentlich abgerüstet worden ist, was konkret daraus entsteht. Müssen wir schauen. Taiwan, glaube ich, seitdem dass die Amerikaner im Iran-Krieg gezeigt haben, was sie militärisch können, ist Taiwan viel weniger gefördert. Die Chinesen überlegen sich fünfmal, ob sie eine Invasion wagen würden. Von dem her muss ich sagen, der Gipfel ist 1-1.
Also du kannst nur sagen, dream on, kann ich da sagen. So völlig falsch. Ist genau das Gegenteil. Der Xi Jinping und die Iraner, die müssen die Wahlen gewinnen. Die können alles durchregieren und ihr Volk leiden lassen. Der Donald Trump ist total abhängig von dem, was passiert in seinem Land und auch seine Leute von seiner Partei. Ist genau das Gegenteil davon. Und wenn du sagst, das sei super gewesen, es ist peinlich gewesen. Er hat sich in den Staub geworfen vor dem Xi Jinping. Ihn als grosser Führer hat er ihn gelobt. Ausgerechnet die Chinesen, die die Hauptfinde sind noch. Das letzte Jahr hat er dann 145% Zins aufgelastet, wo dann natürlich hat er wieder müssen zurücknehmen, weil die anderen die Möglichkeiten ausgenutzt haben mit der seltenen Erde. Und jetzt ist der plötzlich der Grösste und der Beste wie der Putin. Man kommt nicht mehr drauf. Warum lobt er immer nur Diktatoren, Markus?
Ja, weil er weiss, wie man verhandelt und wie er weiss, wie man schmeichelt. Das ist jetzt halt etwas, was wir Journalisten nicht so gerne haben. Aber es ist völlig normal. Unsere Bundesräte und ja, Ursula von der Leyen auch nicht sagen, was sie von ihr halten. Also nein, das ist nicht der Punkt. Aber was ich ganz wichtig finde, noch einmal zu dem Verhältnis China und Amerika. Ich finde, es ist sehr, sehr ausgeglichen. Ich finde, der Gipfel ist ein grosser Erfolg. Und vielleicht zu deiner Bemerkung, ja, eben, Diktatoren müssen sich nicht kümmern, wie es den Leuten geht, das stimmt nicht. Und du wirst jetzt wieder schreien, das hast du nicht gern. Aber schau mal zum Beispiel die Nazis. Nazis haben die ganze Zeit Meinungsumfragen gemacht. Und die sind wahnsinnig sensibel gewesen. Die Deutschen sind bis 1945 super versorgt worden. Die haben schön Essen gehabt. Man hat immer geschaut, weil Diktaturen sind viel, viel anfälliger. Wenn die Leute unzufrieden sind, ist das viel, viel gefährlicher, weil es gibt keine Wahlen, als Ventil könnte dienen. Das ist übrigens auch der Grund, warum wir heute in Europa ein Problem haben, weil die Wahlen auch keine grosse Bedeutung mehr haben. Nein, das ist ein falscher Eindruck. Chinesen, hast du auch bei Corona gesehen, Chinesen sind wahnsinnig sensibel auf die Stimmung der Leute und deshalb ist eine Wirtschaftskrise für sie ein grösseres Problem.
Also, ich kann jetzt auf das gar nicht eingehen. Alle, die die Bilder im Kopf haben, wie Berlin zerstört war, wie das Land am Boden war, wenn man sagt, man hat der Bevölkerung geschaut, man ist bis zum Führerbunker, hat man müssen gehen, bis fertig war. Nein, Markus, das ist das Gegenteil.
Versorgungssituation an.
Die Kämpfe, ja, die sind zum
Teil. Die Versorgungssituation an bis Ende 44.
Ja, ja, ja.
Haben sie gemacht, alles gemacht, damit der Bevölkerung das Essen nicht weggeht. Dass es nicht immer gelungen ist, stimmt. Aber es war völlig anders gewesen als bei den Engländern. Die Engländer haben viel mehr ihren Leuten zugemutet als der Hitler seinen Deutschen.
Also gut, das ist wieder mal ein historischer Vergleich, den ich total in Frage stelle. Die Situation ist jetzt anders. Der Krieg geht weiter. Oder besser gesagt, es ist so ein Unentschieden. Man weiss nicht, ob es weitergeht. Der Schaden für die Welt, für die Schweiz, für Amerika, für Katar beispielsweise, wo man die wichtigen Anlagen schon zusammengetatscht hat. Oder in den Vereinigten Arabischen Emirat, wo man ein Atomkraftwerk beschossen hat von der Iran, es geht weiter. Es ist ganz unstabil und ein gutes Ende ist nicht in Sicht. Und die optimistische Sicht von dem Markus immer wieder und hofft, dass der Trump noch mal reinschlägt und noch mehr reinschlägt, die kann ich also überhaupt nicht teilen.
Ja, okay. Roger, es geht nicht um den Trump. Es geht nicht um den Trump. Es geht darum, dass eines der schlimmsten Regime von dieser Welt wegkommt. Das ist das grosse Ziel.
Ja, aber es kommt
ob der Trump
weg.
Das macht oder nicht, ist mir eigentlich vollkommen egal. Es muss weg. Und deshalb hoffe ich darauf, dass es gut kommt. Ob es gut kommt, das sehen wir dann. Ich weiß es auch nicht. Ich bin optimistisch, weil ich glaube, dass die Amerikaner viel zu fest unter Druck sind, hier einen Erfolg anzubringen. Und vor allem im Interesse von uns allen, im Interesse vor allem vom Westen, müssen wir einfach hoffen, dass es gut kommt.
Genau. Und im Interesse vom Westen, wo er ja irgendwie alle verrückt gemacht hat im Westen, Kanada annektieren, Grönland annektieren, Truppen abziehen aus Deutschland und jetzt sogar aus Polen, macht alles falsch. Und macht eigentlich alles Drehbuch von Putin, macht er. Der Putin kann sich nichts besser vorstellen als ein Donald Trump.
Ja, deshalb ist ja der Putin jetzt auch total unter Druck und verliert fast den Krieg. Nein, das sehe ich gar nicht. Und ich muss ehrlich sagen, es gibt keinen Präsidenten, der so eine gute Außenpolitik gemacht hat wie der Donald Trump. Das ist eins zu eins. Und es geht übrigens, was du gesagt hast, beim Westen. Es sind gewisse unfähige westliche Politiker, die unter Druck kommen, aber nicht der Westen insgesamt. Es gibt niemanden, der so viel gemacht hat für den Westen wie der Donald Trump. Von dem her bin ich ganz zuversichtlich.
Kann ich gar nicht mehr dazu etwas sagen, weil jeder, der Zeitung liest, der Medien konsumiert, weiss, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Okay, machen wir einen Punkt. In einer Woche machen wir keine Sendung. Ist, glaube ich, Pfingsten. Und dann hoffen wir, dass in zwei Wochen die Welt ein bisschen besser aussieht. Danke dir vielmals, Markus. Schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Pünktlich zum Start ins Weekend. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.